Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz den alten Menschen, die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt hast. Dass du ihn entmachtet hast, dass du das ganze System dieses jetzigen bösen Zeitalters, dass du das beseitigt hast, dass du darüber triumphiert hast, dass du es besiegt hast, dass du dem alten Menschen, dem du den Krieg erklärt hast, dass du ihn besiegt hast, dass du ohne Sünde, voll Vertrauen und Glauben, dass du wieder auferweckt wirst, wenn du tot bist, so voller Vertrauen und Glauben bist du vorwärts gegangen. Und so, Herr, stärke du unseren Glauben, dass wir in demselben Glauben vorwärts gehen, egal wie dunkel die Nacht wird. Das Licht ist immer da. Das Licht und die Herrlichkeit und die Kraft ist immer da. Als es für dich am dunkelsten war, Jesus, da war der Sieg am größten. Ja, und wo die Finsternis am dunkelsten ist, da wird das Licht am hellsten leuchten. Und Gott kommt nicht zu spät. Und der Tod hat nicht das letzte Wort. So, sondern Christus hat das letzte Wort, weil er den Tod besiegt hat. Amen. Okay, wir machen weiter mit der Reihe über das Kreuz. Und die Überschrift ist heute, das Kreuz besiegt die Zauberei. Und das ist etwas, wo wir uns selber sehr stark durchleuchten müssen, wo wir selber in dem Ganzen uns, wenn wir uns da drin finden, in dem System, dass wir wissen, dafür ist das Kreuz da, dass wir diese Dinge am Kreuz uns entledigen, diese Charakterzüge, sodass wir nicht in dasselbe hineinfallen, dass wir selber manipulieren oder Zauberei betreiben. In Galater 1, 3 bis 5 steht, also ich zitiere immer aus der Sternübersetzung, ihr könnt dann gerne eine andere Übersetzung noch dazu nehmen, sodass wir mehrere Wortauswahl haben. Also, Gnade und Shalom euch von Gott, unserem Vater, und vom Herrn Jeshua, dem Messias, der sich selbst für unsere Sünden dahingab, damit er uns aus dem gegenwärtigen bösen Weltsystem erlöse, im Gehorsam nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Ihm sei die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ja, das ist das, von dem wir die ganze Zeit reden und was wir auch heute Mittag geredet haben, dass er uns erlöst hat, dass er uns aus diesem bösen, korrupten, sündhaften, egoistischen, humanistischen Selbstverliebtheit, Menschensystem erlöst und errettet hat. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wie die Wirkungsweise Satans ist, wie er mit den Menschen vorgeht. Und sein alter Trick funktioniert seit 5773 Jahren. Mindestens, also nach Menschenrechnung, ja, so nach jüdischem Kalender. So, es funktioniert, sollte Gott gesagt haben. Ja, es funktioniert leider immer noch. Und es sollte, da wir das wissen und das Kreuz anwenden, es sollte für uns einfach ein Witz sein, wenn wir eine Hinterfragung haben über das Wort Gottes. Ja, sodass wir uns so weit im Wort Gottes auskennen, dass wir den Filter, den Scanner, ja, den Virenscanner, dass es sofort aufsteigt, so, dass unser Gehirn hier anfängt zu arbeiten, wenn wir eine Botschaft bekommen, selbst was sehen oder hören oder wenn wir was anderes hören und erleben, das sollte unser Virenscanner, und das heißt die Gabe der Geistunterscheidung, so geübt und so stark sein, dass wir auf bestimmte Tricks und Zaubereien einfach nicht mehr reinfallen. Und das ist so wichtig, dass wir hier sehr, sehr aufpassen. Paulus sagt zu den Galatern, und damals war die Sprache noch ein bisschen direkter, wie sie oft übersetzt wird. Oh, ihr dummen Galater, wer hat euch einen Zauberspruch über euch gesprochen? Ja? Er sagt, ihr seid doch dumm, wenn ihr euch, das, was ich euch gelehrt habe über Christus, über das Kreuz, wenn ihr das vergesst, wenn ihr das nicht mehr versteht, sondern wenn das wie ein Schleier über euch ist, dieses Wissen, dann sagt ihr dummen Galater, wer hat einen Zauberspruch über euch gesprochen? So, eine Waffe des Teufels ist einfach Zauberei, die uns blind macht für das Kreuz. Der Teufel kann das Kreuz nicht rückgängig machen. Nie und nimmer. Es ist geschehen, es ist vollbracht. Und so etwas kann man nicht zurücknehmen. Ja? So, das ist, du sprichst ein Wort, das du nicht sprechen wolltest, und du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Es ist schon gesprochen. Und so ist es mit Jesus auch. Das, was er getan hat am Kreuz, es ist geschehen. Also hat der Teufel sich überlegt, wie schaffe ich es, dass die Menschen sich nicht mehr um das Kreuz kümmern. Dass sie es vielleicht noch um den Hals haben oder noch irgendwo an der Wand haben. Ja, so auch der ganze Streit in der Schule ein Kreuz zu haben oder nicht, es hat seine Wirkung, wisst ihr? Es ist ja nicht, dass es keine Wirkung hat, sondern es symbolisiert ja bildlich die Niederlage des Teufels. Es symbolisiert diese Kraft. Ja? Aber diese Kraft ist ja nicht in diesem Kreuz, sondern die Kraft ist in dem, wenn ich es weiß, wenn ich es verstehe und lebe. Darin ist die Kraft des Kreuzes. Aber das Symbol des Kreuzes, ja, so, ist sichtbar für die unsichtbare Welt und sie hasst das Kreuz und sie will es beseitigen, weil sobald man es auch nicht mehr sieht, vergisst man es ja noch schneller. Das, was ich sehe, wenn ich daran erinnert werde, so dann weiß ich, dass ich letztendlich, ah ja, das Kreuz, klar. So. Und nochmal diese Bibelstelle, wo wir von Anfang an schon durchgenommen haben, so, wo Jesus sagt, wer nicht täglich sein Kreuz, nicht das Kreuz Jesu, sondern sein Kreuz auf sich nimmt, kann mir nicht nachfolgen. Und wir machen dieses Seminar auch und immer wieder, dass wir den Stau vorm Kreuz auflösen. Es stehen so viele Menschen vorm Kreuz und gehen nicht weiter, weil sie diese Bibelstelle vielleicht nicht ernst nehmen, weil es vielleicht nicht so gelehrt wird, weil man es vielleicht anders versteht. Da ist das Kreuz und da stehen Millionen von Christen und gehen nicht weiter. Sie gehen nicht in das hinein, was täglich für uns da ist. Sie gehen nicht in das hinein, was letztendlich uns befähigt, mit ihm zu regieren und mit ihm zu herrschen. Wenn Jesus sagt, geht nicht, dann geht es nicht. Dann kann man nicht, wir können nicht um das Kreuz herumlaufen, weil das Kreuz ist so breit, da kannst du nicht drumherum, du kannst nicht drumherum schummeln, du kannst dich nicht selber betrügen. Es geht einfach nicht. Sondern du musst dein Kreuz täglich auf dich nehmen. Und das bedeutet ja so viel, das haben wir schon alles durchgenommen, so das bedeutet letztendlich, dass Christus für uns gestorben ist. Es bedeutet, dass er bezahlt hat. Es bedeutet, dass wir heil sind. Es bedeutet, dass der Teufel besiegt ist. Es bedeutet aber auch, dass es nicht um mich geht, sondern dass es um ihn geht. Und dass es auch sein kann, und dass wir leiden müssen. Ja, dass das alles damit zu tun hat, diese Fülle des Kreuzes, wo wir ja heute beim vierten Teil angelangt sind, aber die jetzt schon die ganze Zeit dabei waren, sie haben diese Fülle dessen, was da alles drinsteckt, ja schon mitbekommen. Ja? Und ich glaube, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, ich muss das Kreuz auf mich nehmen, um Jesus nachzufolgen. Wenn er sagt, wenn es nicht tut, seid ihr meiner nicht wert. Es geht um viel mehr, als um ein bisschen religiöses, heiliges Leben zu führen. Es geht darum, wir sind in diese Welt hineingeboren, der Satz gefällt mir sehr gut seit gestern. Wir sind in die Welt hineingeboren, um Christus kennenzulernen. Ja? Und dass wir, dass er uns prüft, dass er uns hineinbringen will, mit ihm jetzt zu herrschen und in Ewigkeit zu herrschen. Er will, dass wir durch unser Leben, durch unser Charakter, durch unsere Liebe, durch unsere Barmherzigkeit, unsere Gnade, die wir haben, ja, dorthin kommen in den Charakter, in den Wesenszug Christi, in seine Gesinnung. Ja? Und der Vater schaut uns durch das Blut Jesu an. Er sieht nicht das Alte, was sündhaft war und was wir vielleicht immer wieder tun, was nicht in Ordnung ist, sondern er sieht uns durch das Blut Jesu an, weil sonst könnte er uns gar nicht angucken. Aber er achtet darauf und er wird alles tun, dass wir in die Gesinnung Christi kommen. Dass wir in seiner Gesinnung, dass wir unseren Charakter, dass wir unser der gereinigte und geheiligte Charakter, sodass wir mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, ja, du bist du und er ist er. Sodass wir bleiben, dass wir uns nicht auflösen im großen Nirvana, sondern dass wir eine wichtige Persönlichkeit sind. Wir sind nicht Gott, aber wir sind Kinder Gottes. Ja? Sodass wir uns ganz bewusst sind, wer sind wir eigentlich und wer ist Gott. Und es einfach wissen. So wie eure Kinder, ja, dein Sohn bist nicht du, oder? Sondern dein Sohn ist der Sohn und du bist du. Und die Tochter ist die Tochter und nicht die Mutter. So, und es gibt ja so Lehrmeinungen, ja, wir sind der Christus, wir sind ja alles. Ja, schön wär's. Aber letztendlich geht es doch darum, dass wir wirklich erkennen, welchen Stellenwert, welchen Wert wir haben. Wisst ihr, wenn die Engel kommen und sich vor uns verneigen? Wenn hier jetzt ein Engel reinkommen würde, wir würden alle flach auf der Nase liegen. Aber der Engel würde kommen und uns Ehre geben. Damit wir mal einfach mal ein Bild haben. Ist das Bild gut? So, er kommt rein, wir legen ihn flach auf der Nase von der Herrlichkeit. Weil wir es nicht aushalten zu stehen. Ja? So, wir würden versuchen, ihn anzubeten, wie Johannes es auch versucht hat. Und er hat gesagt, nein, bete mich nicht an. Aber sie kommen und wollen uns dienen. Sie haben den Auftrag und sie sind begierig, uns zu dienen. Begierig im positiven Sinne. Ja? So, manche Engel haben schon die Versetzungsanträge gestellt, weil sie bei manchen Menschen keine Aufgabe haben. Ja? So, gib uns jemand, der uns richtig herausfordert, sagen sie zum Vater. So, die Engel sind uns gegeben, uns zu dienen, dass wir gewisse Dinge in unserem Leben einfach leichter tun, weil sie sind dienstbare Geister und sie wollen uns in so vielen Dingen helfen. Einverstanden? Okay. Wenn du dich jetzt mal kurz fragst, was weißt du noch vom Kreuz?
Es ist der Ort der absoluten Niederlage Satans und all seiner Mittel und Vertreter.
Ja, sag doch mal so spontan, was dir einfällt.
Das ist der Ort, wo mein alter Mensch gekreuzigt ist.
Okay. Dabei, komm.
Das ist der Ort, wo man Sünde gegen Gerechtigkeit austauscht oder schlechte Charakterzüge gegen die richtigen oder seinen eigenen Willen niederlegt und den Willen des Vaters annimmt. Also wo man eben tauscht, um sich in das Bild Jesu Christi zu verwandeln oder verwandeln zu lassen.
Also die intergalaktische Tauschbörse.
Ja.
Okay. Tod gegen Leben.
Tod gegen Leben, ja.
Fluch gegen Segen.
Amen, Fluch gegen Segen, ja.
Vergänglichkeit gegen Ewigkeit.
Oh ja, Vergänglichkeit gegen Ewigkeit.
Ja.
Oh,
Krankheit, ja.
Krankheit gegen Gesundheit. Und was haltet ihr davon? Wohlbefinden gegen Leid?
Amen.
Das sind die Leitgebriefen, die jetzt sprechen. Ja, es gehört dazu. Ja, wir sollen uns mit derselben Gesinnung wappnen wie Christus, nämlich auch, wenn es sein muss, mal zu leiden. Ja? So, das sind so, wo man seinen Preis bezahlt. Wo man dann über gewisse Dinge, Krankheiten oder Situationen oder Einflüsse einen Sieg hat, mit denen man auch anderen dient. Und dann wird es für die anderen plötzlich leicht, weil du die Salbung, die Kraft hast und du sagst etwas und es geschieht augenblicklich, weil du schon diese Salbung, diese Kraft hast für diese spezifische Sache. Es gibt so Leute, die heilen hauptsächlich Knochen oder so oder Wirbelsäule und die anderen haben eine Salbung für Zähne oder für Augen oder Knie. Ja, so. Gibt verschiedene Salbungen, Berufungen, was so der Einzelne hat, ja. Aber deswegen ist ja gut, wenn einer nicht alles hat, oder? Dann hätten wir wieder so einen Guru. Ja, so. Aber dass wir einfach sagen, okay, wir brauchen einander. Und dass jeder, egal in welcher Situation er steht, egal in welcher Hierarchie er im Reich Gottes schon steht, immer weiß, ich brauche den anderen. Ja. Und das ist ja auch das Teil, wo Gott die zwei, nicht mehr Satan, den Luzifer allein hat, sondern die zwei Cherubim, die sich anschauen. Und sie wissen, der andere ist gleich schön und gleich intelligent und gleich weise wie ich. So, es gibt nichts mehr, was einzig wäre. Nur noch Gott ist einzig. Und darum ist es so doch klar, oder? So, jetzt haben wir ein paar Dinge gesagt, was wir so wissen vom Kreuz. Was lebst du denn noch jeden Tag mit dem Kreuz? Kannst du dir mal Gedanken machen? Was lebe ich eigentlich von dem, was wir jetzt gehört haben? Vielleicht machst du mal ein paar Gedanken und schreibst es auf.
Durch das Kreuz kann ich in dieser engen Verbindung zum Vater leben. Und das ist die Möglichkeit, wenn es mir gelingt. Es wäre ohne das Kreuz nicht möglich.
Mehr? Macht euch Gedanken. Macht euch Gedanken und schreibt euch auf, so, oh, da muss ich nachhaken, an dem Punkt muss ich arbeiten. Es nützt nichts, wenn du das jetzt merkst und morgen hast du es vergessen. Sondern die Punkte, die uns hier aufmerken lassen, die Punkte, die, wo ich jetzt merke, oh oh, habe ich noch nie darüber nachgedacht, wusste ich nicht oder habe ich schon gewusst und lebe es nicht mehr, sodass ihr hier bewusst reingeht. Es geht um unser Wohl. Es geht um unsere Kraft. Es geht nicht darum, das zu wissen, und ja, weiß ich schon, sondern dass wir es tun, um in dieser Kraft zu leben. Ja, so, weil wir predigen Christus als gekreuzigt. Wir predigen das Kreuz, die Kraft zum Leben. Ja? Wir brauchen diese Kraft des Kreuzes, um in dieser Welt letztendlich gerade auszugehen, auf das Ziel zu. Wir brauchen diese Kraft des Kreuzes, die Kraft zum Leben. Wenn du das im Korintherbrief nachliest, so dann habt ihr das immer wieder drin. Okay? Paulus sagt auch im Galater 6,14, doch was mich angeht, so möge der Himmel verhüten, dass ich mich einer Sache rühme, außer des Kreuzes unseres Herrn Jeshua, des Messias. Er sagt, ich rühme mich sonst nichts, außer des Kreuzes. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir zu dem zurückkommen, dass wir ganz klar sagen, Christus ist für mich am Kreuz gestorben, dass ich leben kann. Und Christus ist auferstanden, er lebt. Die wenigsten wissen doch, dass Christus wirklich auferstanden ist. Es gibt so viele komische Lehren. So. Aber Christus ist doch auferstanden. Ja? Es ist nicht nur, dass es im Wort steht, sondern dass wir es erfahren. Es ist nicht nur, dass es Buchstaben sind, sondern dass es unser Leben ist, dass er auferstanden ist und dass er lebt, oder? Und ich glaube, also die ich kenne, weiß ich, dass sie das schon erlebt haben, dass sie es leben, ja? So, dass es uns immer wieder bewusst ist, aber dass sie es nicht nur für uns wissen, sondern dass wir diese Kraft der Auferstehung verkündigen, dass wir durch das Zeugnis, was das Blut Jesu für mich getan hat, nicht die Bibelstellen zu zitieren, ja, durch das Blut des Kreuzes haben sie überwunden und haben den Satan besiegt. Und als sie dem Tod ins Angesicht schauten, haben sie sich nicht gefürchtet. Sondern es geht doch darum, dass wir zu den Menschen sagen, Jesus hat den Preis bezahlt am Kreuz, er ist für mich verblutet. Er hat mich freigekauft, er hat den Blutpreis bezahlt, ich bin sein Eigentum. Er hat mich am Kreuz erlöst. Von meinem alten Leben, von meiner Sünde, von all dem. Ja, und das muss in uns klarkommen, das muss für die Menschen klarkommen, weil das ist das Wort Gottes. Das ist das, was er aus unserem Mund hören will für die anderen, die es nicht wissen oder abgeschwächt irgendwie gehört haben. Ist schon alles gut? Nein, es ist nicht alles gut. Gott ist im Krieg mit dieser Welt. Gott ist immer noch im Krieg in dieser Welt, obwohl er die Welt besiegt hat. Er ist im Krieg in dieser Welt. Und sein Zorn wird ausgegossen worden über alle Ungerechtigkeit. Und deswegen müssen die Menschen von uns die Gerechtigkeit hören. Und die Gerechtigkeit ist, dass Christus für uns gestorben ist. Am Kreuz. Und dass er hinabgestiegen ist in das Todesreich und dass er wieder auferstanden ist am dritten Tag. Und dass er wiederkommt. Das ist die Wahrheit, das ist die Gerechtigkeit. So wie er gesagt hat mit der Taufe, Johannes, lass es jetzt so zu, damit die Gerechtigkeit erfüllt wird. Es sind lauter solche Dinge, wo so extrem wichtig sind. Und wenn wir diese Botschaft nicht mehr leben, dann bringen wir sie auch nicht. Aber wenn ich sie lebe, dann sollte ich sie auch sagen an das, was ich glaube. Damit der Herr durch diese Worte, die er schon in die anderen hineingesprochen hat, dein Wort bestätigen kann in ihren Gedanken, in ihren Herzen. Mir kommt gerade die Erinnerung vom letzten Einsatz in Russland, wo wir eine weltliche Übersetzerin hatten, also weltlich. Ja? So. Sie hatte gesagt, jeder kann doch glauben, was er will. Und dachte, oh, da bin ich gespannt, was das gibt vom Übersetzen her. Ja? Schon allein, ich musste dann ja aufpassen, was ich sage und wie ich sage, ja? Damit sie die Worte versteht, nicht unseren christlichen Jargon. Ja? Und als wir fertig waren, war sie ganz nervös und ganz aufgedreht und denkt, was hat sie denn, was ist denn los? Hat ihr gut gefallen und so. Und dann am Nachhauseweg, wo wir nach Hause gefahren sind, sagt sie, hey, was ist das? Alles, was du gepredigt hast, vorher waren wir noch per se, alles, was du gepredigt hast, das wusste ich schon. Und ich habe ausschließlich für sie gepredigt, weil die anderen waren ja schon bekehrt. Sie hat immer gedacht, ich predige für die anderen, dass sie sich bekehren. Aber ich habe für sie gepredigt. Ja, so, muss man schlau sein. Ne? Okay, das heißt, wie in Johannes 6, der Vater lehrt alle und die ihm zuhören, kommen zu Jesus. Ja? Und das heißt doch, ich muss mir doch überlegen, was lehrt der Vater die Menschen? Was spricht er in ihre Herzen hinein? Und wenn wir das nicht zu den Menschen sagen, was Gott selbst schon zu ihnen gesagt hat, sagen sie, ist mir fremd, kenne ich nicht. Du sprichst eine Sprache, die ich nicht verstehe. Also sagt das Herz sagt, ich verstehe deine Sprache nicht. Aber weil Gott in jedes Herz seine Gebote, sein Grundgesetz hineingelegt hat, weil er in jedes Herz schon seine Werte gegeben hat, weil Gott in jedes Herz schon hineingesprochen hat und dieses Herz wartet nur noch auf den Impuls von außen, damit das, was Gott hineingesprochen hat, zum Leben kommt. Und plötzlich geht in diesem Herzen Licht auf und sagt, ja, natürlich, klar, verstehe ich, will ich. Und darum sollten wir uns sagen, ich predige nichts mehr anders als Christus den Gekreuzigten und dass er auferstanden ist und dass er lebt und dass er mich freigekauft hat, dass ich sein Eigentum bin. Das wird den Teufel zurückschlagen. Können wir mal zusammen sagen? Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes.
Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes.
Freigekauft.
Freigekauft.
Erlöst.
Erlöst.
Gereinigt.
Gereinigt.
Und geheiligt.
Und geheiligt.
Durch das Blut Jesu.
Durch das Blut Jesu.
Christus hat den Blutpreis bezahlt.
Christus hat den Blutpreis bezahlt.
Ich gehöre ihm.
Ich gehöre ihm.
Mit Geist, Seele und Leib.
Mit Geist, Seele und Leib.
Ich bin sein Eigentum.
Ich bin sein Eigentum.
Amen.
Amen.
Und jetzt sollten wir einen Schritt weitergehen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, und es ist interessant, dass auch Stefan Dries in der letzten Prophetie das so sagt, wir müssen auch unser Eigentum Gott geben. Nicht nur wir mit unseren Gedanken oder unserem Herzen, sondern alles, was wir sind und haben, müssen wir ihm geben. Warum? Was denkt ihr, warum will Gott das? Warum könnt ihr euch vorstellen, dass er dein Auto will, dein Haus, deine Waschmaschine, dein Arbeitsplatz, deine Schuhe?
Damit das Zeug nicht mehr uns hat.
Ja. Bitte?
Damit das Zeug nicht mehr uns besitzt.
Ja, das ist auch was, auch gut. Dass wir dadurch auch keine Götzen mehr haben?
Ja, dass wir in der Abhängigkeit von ihm bleiben.
Okay.
Dass er die erste Stelle bleibt.
Bitte?
Dass er in der erste Stelle bleibt.
Ja, das ist das, was sie auch vorher sagte. Was glaubt ihr noch? Wenn ich ihm etwas gebe, was ist dann? Dann gehört es ihm. Dann ist er Herr über das Ganze. Und er ist verantwortlich für das. Er ist verantwortlich für dein Auto. Er ist verantwortlich für dein Haus. Er ist verantwortlich. Er ist verantwortlich, dass das, so wie die Israelis durch die Wüste gingen, 40 Jahre, ihr Kleider verschlissen nicht und ihre Schuhe haben sich nicht aufgelöst. Warst du schon mal in der Wüste? Ja? So, nur Stein und Sand und Dreck. Und die Schuhe gingen nicht kaputt, die Kleider gingen nicht kaputt. Am Tage 45 Grad oder noch mehr. In der Nacht Minusgrade. Und alles war, obwohl sie unter dem Zorn Gottes waren, haben sich ihre Kleider, ihr Besitz nicht aufgelöst. Und das ist das. Wenn ich Gott alles zur Verfügung stelle, dann kann er unsere Sachen auch beschützen. Ich muss auch weise damit umgehen als Verwalter. Ja, also unsere Auto und verschiedene Sachen in unserem Haus sind absolut ein Zeugnis dafür, dass es ihm gehört. Ja? Ich habe jetzt 340.000 Kilometer auf unserem Auto drauf Und ich habe einmal Bremsscheiben gewechselt. Der Automechaniker sagt, Ihr Auto ist ein Wunder. Ja, es gehört auch Gott.
Claudi wird sagen, wer bremst, verliert.
Ich bremse auch nur mit Weisheit und Voraussicht. Ich bremse halt weniger, weil ich ein bisschen vorher das Gas wegnehme. Okay? Also, denkt drüber nach. Was ist alles noch in eurem Besitz und nicht im Besitz Gottes? Ja, ist okay. Also nochmal in Galater 6, 14 machen wir dann noch weiter, das war nur der Anfang. Doch was mich angeht, so möge der Himmel verhüten, dass ich mich einer Sache rühme, außer des Kreuzes unseres Herrn Jesus, des Messias. Durch ihn ist, soweit es mich betrifft, die Welt am Kreuz hingerichtet. Und durch ihn, soweit es die Welt betrifft, bin ich am Kreuz hingerichtet. Was bedeutet das? Kannst du einem Toten sagen, mache dies oder mache jenes? Kannst du von einem Toten etwas fordern? Also, das bedeutet doch, ich bin nicht mehr verfügbar für das System dieser Welt. Bitte nur das System, also nicht arbeiten gehen und so, ne? Ja? Sondern es bedeutet, ich bin für das System der Zauberei, der Korruption und der Ungerechtigkeit nicht mehr verfügbar. Und diese Welt bedeutet eben nicht die Erde des Universums, sondern nochmal das antichristliche Weltsystem unter der Herrschaft des Teufels. Das bedeutet die Welt, unser alter Mensch. So, und jetzt überlege dir, inwieweit bist du noch verfügbar für dieses System dieser Welt? Inwieweit kann die Welt auf dich zugreifen? Stopp's nicht durch. Dieses System der Hure Babylon. Dieses System der Hure Babylon, Offenbarung 17 bis 19, das wäre ja viel zu viel, das jetzt durchzunehmen, das könnt ihr euch selber durchlesen. Das ist ein prinzipielles, die Prinzipien dieses Reiches ist Geld, Sex, Macht. Das ist das System der Hure Babylon. Und zwar Macht in dem Sinne von Machtmissbrauch, von Verführung und von Täuschung. Ja? Und Offenbarung 17, 1 und 2 steht, die auf Erden wohnen, sind betrunken von dem Wein ihrer Hurerei. Ja? So alle Menschen haben von diesem Wein der Hurerei des Systems der Hure Babylon getrunken, weil wir alle in dieses Weltsystem hineingeboren worden sind. Wir kommen nicht drum herum, außer du kommst aus einer anderen Galaxie, aus einem anderen Universum, nicht einmal das würde gelten, sondern du musst aus einer völlig anderen Dimension kommen, die es nicht gibt. Offenbarung 18,3, und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Was bedeutet das letztendlich? Nichtiges bekommt einen Glanz und das Wahrhaftige verblasst. Das, was nichts wert ist, ist plötzlich so wertvoll. Das, was nichts wert ist, zum Beispiel in Deutschland unser Heiligsblechle. Schau doch mal die Auto an, die Boliden oder sowas, ja? Was ist der Unterschied zwischen einem alten Golf, der gerade oder so, ja, ganz schlicht ist, und so einem Boliden, der Maserati oder was weiß ich, was auch immer, ja, so. Was ist da der Unterschied? Ich meine jetzt nicht nur die PS oder das Fahrverhalten, sondern was ist an dem Auto, an der Sache der Unterschied? Nein, das meine ich auch nicht. Es ist doch nur umbaute Luft. Es ist doch nur geformte Luft, also das Blech ist geformt und innen drin ist Luft, oder? Es schaut doch nur anders aus, aber es ist doch dasselbe. Aber das hat dann so einen Glanz, es hat dann so eine Wertigkeit.
Ha? Ja, da bist du plötzlich wer.
Ja, du hast plötzlich ein Fluchtauto. Du flüchtest vor der Wirklichkeit. Du bist da drin eine andere Person. Und manchmal ist das Gehirn einfach nur im großen Zehen dann, wenn du die PS spürst.
Also mit so einem Boliden bist du quasi schneller weg aus der Wirklichkeit.
Ja.
Ja?
Okay. Also man nennt sowas Fluchtauto. Okay? Also da, wo ihr bitte euch erkennt in etwas, schreibt euch das auf und dann habt ihr ein Date mit dem Papa, oder? Okay. 1. Johannes 2, also Brief, 1. Johannes 2, 15 bis 17. Da steht nämlich, liebt nicht die Welt oder die Dinge der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alle Dinge der Welt, die Begierde der alten Natur, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, sie sind nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihren Begierden. Wer aber stets den Willen des Vaters tut, wird bleiben in Ewigkeit. Dieses stets, ich habe in anderen Übersetzungen nachgeschaut, ist immer ein Partizip Präsens, also immer linear, es ist immer gleichmäßig durchgehend da. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen dürfen, das heißt nicht, dass wir nicht versagen dürfen, das heißt nur, dass wir wieder aufstehen, um Gott um Vergebung und Menschen um Vergebung bitten und einfach weiter auf das Ziel zu gehen. Ja? Wir sollen einfach aufstehen, Krone richten, weitergehen. So, das ist unser Job. Und Gott weiß, dass wir fallen, aber er schaut auf unser Herz. Wenn wir mal übertölpelt worden, wenn wir mal verführt worden, wenn wir mal irgendwas machen, was nicht okay ist, Gott sieht unser Herz an. Wenn wir aufstehen und sagen, oh Gott, vergib und wir gehen weiter, so, dann ist es doch okay. Sind wir doch nicht päpstlicher wie der Papst. Ja? Sind wir doch nicht strenger, wie Gott streng ist. Aber sind uns dessen bewusst, sodass wenn wir in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Kraft, gereinigt durch das Blut Jesu unseren Weg laufen, werden wir bei ihm ankommen. Das heißt, wir sollen die Braut werden, wenn wir es noch nicht sind. Wir sollen uns von Gott selbst reinigen lassen, von allen Flecken und von allen Runzeln. Wisst ihr, ich habe im Geist diese Braut schon gesehen. Ich sage, genau so will ich werden. Es gelingt nicht immer, aber immer öfters. Okay? Die Welt ist voller Zauberei und Verführung. Wir haben alle von diesem Wein der Verführung getrunken und dahinter verbergen sich auch dämonische Mächte und Kräfte. Ja, so, das muss uns bewusst sein, dass wir unter ständiger Beeinflussung, dass wir ständig Acht auf uns haben. Deswegen heißt auch, betet ohne Unterlass. Wenn ich die ganze Zeit irgendwie mit Gott verbunden bin, mit ihm, beten heißt ja auch, ich denke mit ihm, oder? Ich richte mein Herz auf ihn aus. Ich mache einfach keine betrügerischen Sachen oder so. Ja, ich lebe einfach korrekt. So, das ist mit ihm zusammenleben. Nicht nur zu beten, viele Worte zu machen und dann hinterher doch was anderes. So, ja. Darum ist es so wichtig, dass wir auf uns aufpassen. Wisst ihr, wenn jeder auf sich so aufpassen würde wie auf den Nächsten, wäre es mit uns besser. Einverstanden? Wenn wir mehr auf so viel wie auf den anderen, oh, was macht der gut, was macht der falsch, wenn wir so auf uns achten würden, wäre es mit uns besser. Sind wir einverstanden?
Ja.
Also. Ich hoffe, dass wir die Liebe als Fundament gebaut haben in Kornhaus, dass wir so etwas, wie wir letztes Wochenende in der Konferenz erlebt haben, dass es für uns alltäglich wird.
Amen.
Dass es einfach ganz normal ist. Dass wir nicht eine Konferenz machen müssen, um das zu erleben. Sondern dass es in unserem Leben normal ist. Kolosser 2, 8 bis 8 und 15. Passt auf, dass euch niemand gefangen nimmt durch die Philosophie und den hohlen Betrug nach der menschlichen Überlieferung, die im Einklang steht mit den Elementargeistern der Welt, aber nicht mit dem Messias. Wir müssen aufpassen, dass diese Elementargeister, diese Naturreligionen, die ja immer in unserem Land mitspucken, so, dass wir hier uns nicht gefangen nehmen lassen von Philosophie und von hohlen Geschwätz, sondern dass wir klar und nüchtern sind. Wir dürfen uns freuen. Du kannst dich auch nüchtern freuen. Nein, du kannst auch rumkugeln und lachen. Ja? So, du kannst auch mal oben rausjagen, wie der Shampoos, wenn du den Korken runterhaust. Natürlich, darf alles sein. Ja? So soll er auch sein, weil Gott will, dass wir vor ihn kommen und Feste feiern und fröhlich sind. Amen. Es wird Zeit, dass der Schnee weggeht, dass wir ein Frühlingsfest machen, oder?
Oh, ja.
Oh, ja. Ja, das machen wir demnächst.
Das ist doch jedes Frühjahr. Das
mit Grillen, ja. Also das schneiden wir dann aus der Aufnahme raus. So. Aber wenn es uns klar ist und bewusst ist, dass wir in eine Welt, schon im Mutterleib, in eine Welt von Zauberei eingetaucht worden sind. Wenn wir den Wein der Verführung getrunken haben, dann ist es in uns da. Und in Offenbarung 18 steht, geht heraus aus ihr, mein Volk, aus diesem System der Hohe Babylon, aus diesem Machtmissbrauch, geht heraus aus dem ganzen System, dass der Teufel sich da aufgebaut hat, durch diese Verführung und Täuschung. So, weil die Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel. Und der Herr wird dieses System in einer Stunde richten und vernichten. Und wehe dem, der dann drin ist. Der wird einfach Schaden leiden. Deswegen diese Aufforderung Gottes, geht heraus aus diesem System, damit, wenn ich dieses System richte, ihr nicht Schaden leidet. Gott sorgt sich um uns, weil er weiß, was dann passiert. Manche verlieren dadurch Haus und Hof, wenn sie auf dieses System gesetzt haben. Also spekulativ und so weiter, was es alles so gab und schon wieder gibt. Ja. Die Gier ist einfach zu groß. Indem er die Herrscher und Obrigkeit ihrer Macht entkleidete, machte er ein öffentliches Schauspiel aus ihnen, triumphierte über sie durch das Kreuz. Also am Kreuz hat es nicht ausgeschaut, als Jesus am Kreuz hing, dass es ein Triumph war, oder? So, das schaute nicht so aus. Aber durch das Kreuz hat er triumphiert. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Kreuz verstehen und dass wir das Kreuz leben, damit wir in dieser Kraft leben, damit wir nicht mehr den alten Menschen hochkommen lassen. Und wenn er mal seine nur einen Fußspitzen hochhebt, haut drauf, nagelt ihn ans Kreuz, nichts mehr. So, weil genau das ist das, was Gott besiegt hat. Genau das ist das, was er vernichtet hat. Und wenn wir das leben wollen, müssen wir mit dem Ergebnis rechnen. Gott legt uns vor, Segen oder Fluch, Leben oder Tod. Wähle. Und wenn wir nicht wählen, haben wir das Gegenteil gewählt. Das ist das Komische, was wir von unserem Verständnis nicht verstehen. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das heißt, ich entscheide mich nicht dafür, also bin ich automatisch dagegen. Ich muss mich aktiv mit meinen Worten und mit meinen Werken und Taten entscheiden. Damit ich signalisiere, ich lebe im Reich Gottes und nicht in der anderen Welt. Und das ist halt so, weil es ja da ist. Gott will ja keine Vermischung, aber letztendlich, das Reich Gottes ist unter uns, das Reich der Finsternis aber auch. Und wenn ich Reich Gottes gemäß denke und rede und handle, ist um mich herum Herrlichkeit. Und wenn ich gemäß dem sündhaften System durch Kritik, durch Verurteilung, durch Richten, durch Korruption, durch Lüge und Täuschung, ist automatisch das Reich der Finsternis um mich herum. Ich mache das Licht an oder aus. Durch mein Reden und Handeln ist um mich Licht oder Finsternis. Gott überlässt es uns. Was in deinem Haus ist, wie viel Licht und Finsternis ist. Es sollte gar keine Finsternis sein. Aber der Feind versucht natürlich immer wieder einzudringen und das zu verändern, uns zu übertölpeln, um wieder Zugang zu kriegen. Noch einmal, durch das Kreuz wurde alle Zauberei und Verführung dieser Welt und den dämonischen Mächten, die sich dahinter verbergen, entkleidet und besiegt. Der Teufel hatte nichts mehr. In diesem Triumphzug war er nackt und bloß, er hatte nichts mehr. Und Gottes Plan war nicht, dass er ihn da schon entsorgt, im Feuersee, sondern er lässt es durch uns tun. Er will, dass wir den Teufel genauso besiegen, wie er ihn besiegt hat. Und wo hat er ihn besiegt? Nur am Kreuz, oder? Dort hat er ihn besiegt. Als der Teufel ihn versucht und wollte ihn verführen, hat er durch das Wort ihn vertrieben. Aber dieser Tod musste ja sein, weil Gott hat gesagt, so, du musst sterben, Adam, wenn du davon isst. Das heißt, Jesus musste sterben, es ging gar nicht anders, diesen stellvertretenden Tod auf sich zu nehmen. Weil Adam sterben musste, aufgrund der Aussage Gottes. Das heißt, Jesus wurde genauso Mensch wie wir, als wir noch nicht erlöst waren. Er war genauso wie der alte Adam. Und dadurch, weil er im Gehorsam und sündlos das Gesetz völlig zu befolgen erfüllt hat, gestorben ist, dadurch hat er den Teufel besiegt. Und wenn uns das klar ist, wenn uns das bewusst ist, wissen wir, wie wir zu denken, wie wir zu reden und wie wir zu handeln haben. Das große Drama ist nicht, dass die Welt voller Korruption und Sünde und Verführung ist. Das ist nicht das Drama. Das Drama ist, dass es in der Gemeinde ist. Dass es unter denen ist, die Christus anrufen. Das ist für Gott ein Problem. Es ist nicht das Problem, ob da draußen jetzt einer, lasst euch mal provozieren, einen Mord begeht, irgendjemand umbringt oder sonst irgendwas macht oder nur lügt oder stiehlt, ja. Sie sind gefallen, sie sind von Gott getrennt, sie sind dem Tode nahe, dem Ewigen. Gottes Problem ist, wie die Gemeinde lebt, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben. Wo wir uns zum Teil selber umbringen durch Kritik, wisst ihr, wenn wir kritisieren andere, wir bringen uns selber um dabei. Ja, so dieses Kritisieren, dieses Finger ausstrecken, ja. So, du streckst einen Finger gegen den nächsten aus und den Daumen gegen Gott wie Adam. Gott, du bist schuld, dass der so ist. Aber drei Finger strecken wir gegen uns aus. Einen gegen den nächsten und drei gegen uns. Und es ist tödlich. Das kann uns sehr schnell von Gott trennen. Die Zauberei in der Gemeinde, in dem religiösen System, in dem wir einfach sind, bedeutet, dass der Geist der Isabel oder Isabel, nennen sie wie du willst, das ist immer dasselbe, so, dass dieser Geist leider immer noch zu stark oder sogar manche Gemeinden beherrscht. Das heißt, der Weinberg, der Gott gehören sollte, gehört ihr und nicht Gott. Alle Früchte, alles, was da drin erworben wird, alles, was dann gebeten, alle Früchte, die da entstehen, gehören der Welt und nicht Gott. Wenn du ein Acker hast, wenn du irgendetwas hast und es nimmt dir jemand weg, hast du keinen Zugriff mehr auf das, was da wächst. Du kannst nicht mehr ernten. Es gehört dem, der das weggenommen hat. Und so ist die Gemeinde genauso. Und nur dort, wo die Isabel oder die Hure Babylon ausgeschlossen wird oder bekämpft wird und beseitigt wird, nur dort ist wirklich der Weinberg Gottes. Wenn wir Jesaja 5 sehen, so singen will ich das Lied von meinem Liebsten, der einen Weinberg gebaut hat. Er hat alles wunderbar gemacht, Edelreben eingepflanzt und er erwartete, dass er gute Frucht bringt, aber er brachte schlechte Beeren. Das heißt, Gott hat alles getan. Welche Frucht bringen wir? Offenbarung 2,20. Also nochmal vorher. Der Name Isabel bedeutet auch, ich akzeptiere nicht. Ich akzeptiere nicht, was da so geschrieben steht in der Bibel. Ich akzeptiere nicht, was mir so gelehrt wird. Vor allem dann, wenn es stimmt. Mal, wenn es nicht stimmt, muss ich es ja nicht akzeptieren. Aber vor allem, wenn dir gelehrt wird, was wirklich wahr ist und wahrhaftig ist und was gerecht ist, ist dann nicht zu akzeptieren, steckt die Säbel dahinter. Die Jezebel tötet das Prophetische, sie bringt die Propheten um. Sie will nicht, dass eine Gemeinde prophetisch, rein prophetisch, nicht wahrsagegeistmäßig, sondern geführt durch den Heiligen Geist prophezeit und lebt. Weil das ist die größte Gefahr für den Widersacher, wenn eine Gemeinde wirklich nach dem geführt wird von seinen Gaben, der Offenbarung, Erkenntnis, wenn eine Gemeinde wirklich geführt wird vom Heiligen Geist, dann ist es die Gemeinde, die nicht überwindbar ist. Wo Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden, sondern wir werden die Pforten der Hölle überwinden. Und das geschieht aber nur unter der Führung des Heiligen Geistes. Anders kann es nicht sein. Ansonsten laufen wir nur um den Marderpfahl rum und machen Geschrei. Offenbarung 22. Aber ich habe Folgendes gegen dich. Noch immer duldest du jene Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein. Dabei aber lehrt und meine Knechte verführt, Unzucht zu treiben, Speisen zu essen und die Götzen geopfert wurden. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich von ihrer Sünde abzuwenden, doch sie will ihre Unmoral nicht bereuen. Und wir schauen bitte nicht auf andere, ja? Sondern wir schauen in den Spiegel. Was bedeutet das? Wir schauen nicht, was andere gemacht haben oder machen, sondern wir schauen in den Spiegel, die Bibel, das Wasserbad des Wortes, und wenn du in Wasser hineinschaust, so dann, wenn du keinen Sturm im Wasserglas einfachst, dann ist die Wasseroberfläche glatt und du siehst dich da drin, oder? Und so ist das Wort Gottes genauso. So nimm es so, wie es ist, rühr nicht drin rum und du wirst dich erkennen, wie du bist, im Licht der Bibel. Du wirst erkennen, so, ob du den Maßstäben Gottes entsprichst oder nicht. Amen. Ihr kennt ja dieses Sprichwort bestimmt, ist das Schiff im Wasser oder ist Wasser im Schiff? Ja? So, ich glaube, dass in jedem Schiff auch Wasser innen drin ist. Ja? Das muss man wieder auspumpen, muss man halt wieder wegtun. Ja? So, aber prinzipiell ist ein Schiff dafür gebaut, auf dem Wasser zu fahren. Und so soll es bei uns auch sein. Sodass das Wasser, der Geist dieser Welt, nicht in uns zu finden ist und schon gar nicht. Und wisst ihr, wenn das bei uns allen so ist, dass es in uns nicht gefunden wird, das Wasser und der Geist dieser Welt, dann ist es in der ganzen Gemeinde nicht. Weil die Gemeinde ist nur so heilig. Derek Prinz hat mal gesagt, wenn du eine Gemeinde suchst, die absolut heilig ist und vollkommen ist und du gehst dorthin, dann ist sie nicht mehr vollkommen, nicht mehr heilig. Es ist so. Weil wir sind nicht Jesus, wir sind nicht in diesem verherrlichten Zustand, wie er schon ist. Amen. Okay. Was ist Zauberei in der Gemeinde? Was denkt ihr? Manipulation, Kontrolle.
Worte, die einfach nicht entsprechend oder bibelgemäß sind.
Ja.
Die man eigentlich benutzt, um seinen Willen durchzudrücken oder das, was man selber.
Mein Wille, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Ja, so. Mein Pferd, mein Auto, mein Taufbecken. Ja. Deswegen nehmen wir den Baggersee. Oder der Fluss, ja. Machtmissbrauch. Kontrolle. Einschüchterung. Unter anderem. Ist es dir schon mal aufgefallen, dass wenn bestimmte Menschen in deinem Umfeld, vielleicht fällt dir jetzt auch gleich jemand ein, wenn der den Mund aufmacht, wenn der irgendwas sagt, dann stört es dich. Wenn er so niemand kennt, dann ist es gut. Aber meistens ist es dann so, dass das, was dich dort stört, Anklang findet in deinem Charakter. Deswegen stört es dich. Wenn das da nicht wäre, würde das Signal nicht ankommen, sondern du könntest sagen, Bruder, Schwester, ich liebe dich, bin barmherzig mit dir, ich helfe dir. Ja, aber dann stört es uns und dann fangen wir dagegen an zu arbeiten. Also das ist ein Signal dessen für dich, dass du sagst, okay, wenn irgendeine Person den Mund aufmacht, dann stört es mich. Was ist in mir? Und dann geh zum Kreuz. und dann sorge dafür, dass du es dort tötest, wie in Kolosser 3. So tötet nun, da eure Glieder sind, Unreinheit, Habsucht, Götzendienst, Begierde und so weiter. So, geh mit dem ganzen Ding zum Kreuz, nagel es dorthin im Glauben und der Herr wird es aus dir entfernen. Wir haben mal in Ulm eine Konferenz gehabt im Kornhaus, also in diesem Gebäude. Und da haben wir den Impuls gehabt, das Kreuz aufzustellen. Und wir haben so gelehrt und dann kam der Impuls, also jeder, der jetzt einfach ein Bedürfnis hat, etwas ans Kreuz abzulegen, der soll ans Kreuz gehen. Und wir haben vorne ziemlich große Fläche gehabt, zwecks dem Tanzen und so. Die Leute lagen alle da vorne. Lange Zeit, ich weiß nicht mehr wie lange, sehr lange Zeit. Und einer, von dem man schon so viel gebetet hat, wir selber auch, und er ist nicht gesund geworden, an diesem Abend vorm Kreuz ist er gesund geworden. Gigantisch, oder? Ist das so, wenn wir so an anderen Menschen Dinge entdecken, die uns stören, haben wir vielleicht einen blinden Fleck, weil wir es bei uns nicht entdecken. Und ich glaube, jeder von uns hat blinde Flecken, wo wir uns selbst nicht so wahrnehmen, wie wir wirklich sind. Wo wir uns selber täuschen, wo wir uns selber was vormachen, wo wir es vielleicht auch noch nicht erkannt haben, wie wir in dem speziellen Bereich sind. Also ich spreche jetzt von Segmenten, ja, so von kleinen Teilen in unserem Leben. Wir sind lange genug dabei, wir sind nicht am Anfang, ja, so wo einfach nur Segmente da sind, die einfach noch geheiligt werden müssen. Und Herr, zeig uns doch unsere blinden Flecken, dass wir uns selbst im Licht deiner Bibel, in dem Spiegelbild deiner Bibel, uns selbst entdecken und das aus unserem Leben entfernen, dass wir auch hier ein ruhigeres Leben haben, dass wir uns nicht mehr aufregen müssen, dass es uns nicht mehr stört, wie andere sind, die das einfach noch haben. Ist das ein guter Vorschlag? Wunderbar. Das Kreuz besiegt die Zauberei. Deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir die Kraft des Kreuzes kennen und dass wir diese Kraft des Kreuzes anwenden, zum Beispiel die Gedanken zu reinigen, den Sinn zu erneuern, damit wir Jesus in allem nachfolgen können. Deswegen ist diese Bibelstelle 2. Korinther 10, 3-5 so enorm wichtig. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. So zerstören wir alle hohe Gedanken, alle Vernünfteleien, alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen diese Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Sodass wir hier, wo wir doch hin und wieder doch merken, da ist meine Gedankenwelt, meine Synapsen noch nicht so richtig, könnte vorkommen. Also bei mir kommt es vor. Vielleicht bin ich noch nicht so weit wie ihr, aber bei mir kommt es vor und dann versuche ich das zu beseitigen. Ja? Sodass wir das für uns anwenden. Damit wir gewisse Gedankengänge nicht mehr denken müssen, weil die uns das, wenn eine Festung ist, wenn eine Programmierung ist, dann zwingt es uns, so zu sein. Und wir merken es nicht mal. Weil, so bin ich halt. Sobald dieser Gedanke hochkommt in dir, so bin ich halt, stopp. Lass es nicht nochmal hochkommen. Sofort zum Kreuz und sagen, genau das beseitige ich jetzt. Genau das will ich nicht mehr leben. Genau dieses ständige, wiederholende Verhaltensmuster, das mich und andere stört, ich will es nicht mehr leben. Weitere Merkmale von Zauberei: Schmeicheln, verführen, wie auch immer, auch mit Kleidung, mit Schminke. Die Säbel hat den Jehu versucht, mit Schminke zu verführen. Sie hat Schminke aufgelegt. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, wir haben das so erlebt. In einer Gemeinde kam eine Frau und die wollte plötzlich so Herrschaft nehmen und sage, hier nicht. Ja? So, mit mir schon gar nicht. Ja? Und dann bin ich mit einem Ältesten hin und die war immer so ökomäßig angezogen. Ja? So wie ein Öko-Freak, obwohl sie schon über 60 war, so immer. So in Sackkleidung, so lief die immer rum, ja. Und dann haben wir uns eingeladen bei ihr, muss man dann halt machen, und haben sie besucht. Aber letztens habe ich einen netten Spruch gehört. Weißt du, manche Leute musst du vorbereiten, damit du sie aus der Gemeinde hinaus begleiten kannst. Ist nett, oder? Ja, und es war auch so eine Person, ja. So, und als wir bei dir ankamen, weil ich kann dir sagen, wie man mit 60 schick ausschauen kann. Schick gekleidet, schick geschminkt. Sie hat sich aufgetakelt. Sie wollte mich verführen. Mit ihren, ich meine es nicht körperlich, ja, sondern mit ihren Worten. Nur da ist sie an den Falschen gekommen. Ich habe sie festgenagelt. Und zum Schluss hat sie gesagt, alle Achtung, du bist besser als ich. Dann habe ich gesagt, okay, das war dein letzter Satz, du hast Gemeindeverbot. Man muss hier wirklich klare Sache machen. Zum Beispiel, Zauberei ist wortgewandt tricksen. Manipulieren durch Krankheit ist auch Zauberei. Oh, meine Migräne! Und alles springt um dich und sorgt sich um dich. Krankheitsgewinn. Alle sorgen sich um mich. Ich bin so gerne krank. Und schau mal, wie viel Medikamente ich habe. Schau mal mein Nachtkästchen. Ein ganzer Altar, ein ganzer Turm von Tabletten. Das ist Manipulation. Sehr schade, dass die Leute krank sind, aber so wie sie es anwenden, das ist Manipulation. Keine Unterordnung unter Autorität. Das ist Manipulation. Machtmissbrauch. Machtmissbrauch ist auch, etwas zuzusagen, wenn ich in Autorität stehe und es dann nicht zu tun. Das ist auch Machtmissbrauch. Irgendetwas verdrehen, etwas hindrehen, wisst ihr? Es wird so lange hingedreht, es wird so lange im Kreis gedreht, bis es schwindelig ist und sagt, ja, lass doch gut sein. Kennt ihr sowas? Schon was erlebt? Übertreiben. Sogar untertreiben. Untertreiben, sagen, bin ich so gut, wie ihr sagt. Ist Manipulation. Das sind alles Merkmale einer verletzten Seele, wo noch Dinge kaputt sind und nicht wiederhergestellt sind. Das sind alles Merkmale des alten Menschen, die noch nicht erlöst sind. Das sind Merkmale, wo ich zum Kreuz kommen muss, wo ich ein Date haben muss mit Jesus zur Heilung und Wiederherstellung, wo ich das Wort Gottes lebe, wo ich in der Kraft des Kreuzes lebe, damit ich davon befreit werde und heil werde. Das ist der größte Heilungsdienst war Befreiung von Jesus. Im körperlichen wie im natürlichen. Oder im seelischen. Körperlich natürlich. Im körperlichen oder seelischen Bereich. So, das war der größte Heilungsdienst, wo er Menschen befreit hat von Dämonen. Und ich werde nächstes Mal, vielleicht am Montag, weiß ich noch nicht, ob ich es da mache, so mal demonstrieren, wie das vor sich geht. Ja? So manche denken, ich schmeiße einen Geist raus und dann ist alles gegessen. Und ich werde euch zeigen, dass es nicht so ist. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, nicht um der anderen willen, sondern um Christi willen, um meinetwillen, diese Dinge anzugehen und zu beseitigen. Weil wenn ich wirklich in Autorität und Kraft kommen will, wenn wirklich das geschehen soll, wie Jesus gesagt hat, geht, denn mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und ihr sollt dieselben Dinge und noch größer tun, weil ich zum Vater gehe. Das heißt nicht, dass wir in manchen Bereichen versagt haben. Angeblich versagt haben. Das heißt nicht, dass wir daneben sind, sondern manche Dinge sind einfach so, die wir gerne anders hätten, aber sie nicht anders hinbekommen. Weil der Wille Gottes ist einfach größer und ist einfach höher. Ja? So, und ich glaube, dass der Bereich hier der Zauberei in uns selbst, weil wir das mit der Muttermilch aufgenommen haben, zum Beispiel Kinderzauberei auszuüben, wenn du ruhig bist, kriegst du einen Lolli. Das ist Manipulation. Die Kinder plärren und manipulieren dich, damit du ihnen einen Lolli gibst. Das ist im Menschen drin, das ist die gefallene Schöpfung, das ist einfach da. Und da auszusteigen, das zu erkennen, ja, wie wir uns zum Teil selber manipulieren, da wachsam zu werden und zu sagen, okay Gott, ich will in derselben Gesinnung, in demselben Charakter sein, wie du bist. Und alles andere lege ich auf den Altar. Und der Herr wird zu seiner Zeit das Richtige aus unserem Leben hervorbringen. Noch einmal, wenn Gott aus unserem Leben etwas hervorbringt, was negativ ist, dann ist es nicht Gericht oder zum Schaden, sondern zur Befreiung, zur Heilung, zur Wiederherstellung und nicht etwas anderes. Wenn wir uns das mal verstanden haben, dass Gott in seiner Gnade, warum soll Gott, wenn er uns heiligen will und in den Zustand von Jesus versetzen will, warum soll er uns bestrafen, wenn wir es gut wollen? Kann doch nicht sein, oder? Und darum muss dieser Charakter, alles was wir programmiert worden sind, schon im Mutterbauch und darüber hinaus, ja, alles was wir erlebt haben, je nachdem, wann wir Christ geworden sind und in welcher christlichen Gemeinschaft wir groß geworden sind, so, wenn wir doch bestrebt sind, wenn unser Herz doch will, unser Verstand klar will, ich will so sein wie Christus, und dann kommt etwas Negatives hoch in uns, dann ist es doch nicht Gericht und Strafe, sondern dann sagt, ja, ich habe dein Gebet gehört, ich beseitige das aus deinem Leben. Das ist unser guter Gott, unser Vater im Himmel, der dafür sorgen will, dass diese Dinge unser Leben nicht mehr kontrollieren und bestimmen. Ist das eine gute Botschaft? Könnt ihr euch da freuen?
Ja.
Dürft auch Juhu sagen. Danke, Vater, für, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass du uns ein Beispiel gegeben hast, was dein Charakter und was dein Wesen ist. Du hast deinen Sohn uns gegeben, dass er uns vorlebt, wie du selbst bist. Vom Charakter, vom Wesen her, vom Reden her, vom Handeln her. Wir haben wieder ein Bild, wie du bist, Vater. Wir sind nach deinem Bilde geschaffen. Wir sind nach deinem Wesen und Charakter geschaffen. Wir sind da hineinversetzt worden, wo du uns hineinbringen willst, dieser neue Mensch, so zu leben, wie Jesus selbst ist. Ob wir die Schrift verstehen in allen Bereichen oder nicht, oder erst nachher verstehen oder später. Aber dass wir anfangen und sagen, ja, ich will in denselben Charakter und Wesenszug verändert werden, wie Christus selbst ist. Weil wir werden einmal so sein, wie er ist. Weil wenn wir ihn sehen, werden wir verwandelt werden und werden vom Charakter, von dem Wesen, von der Gesinnung so sein, wie er ist. Und das dürfen wir hier auf Erden schon trainieren, das dürfen wir hier schon erleben, dass wir es hier auf Erden schon haben, so viel wie möglich und nicht erst vollkommen im Himmel. Vollkommen wird es erst im Himmel sein. Aber hier so viel wie möglich schon zu erleben, dass die Gnade Gottes und die Liebe und die Herrlichkeit durch uns hindurchfließt und für viele Menschen Raum schafft. Gott ebenso durch uns, weil Christus in uns ist, ihn so zu erleben. Amen.